Amen. Es ist bärenstark, in der Gegenwart Gottes zu stehen, oder nicht? Wow, wie der Psalmist sagt, lieber ein Tag bei dir als tausend irgendwo. Gott ist ein guter Gott. Amen. Wow. Im Himmel gehen die Zeiten des Lobpreises länger. Und die Gitarren verstimmen sich nicht mehr und es gibt keinen Stimmbruch mehr und was weiß ich was. Halleluja. Wow, wir freuen uns. So schön, dass wir da sind. Wow. Es war ziemlich umkämpft. Und der Robby ist schon früh aufgegangen, um den Schnee zu fräsen und ihr habt alle trockene Füße. Oh. Halleluja. Gestern Nachmittag ist die Heizung ausgestiegen. Wir konnten sie wieder in Gang bringen. Und Stefan ist sie kontrollieren gegangen und um 9:30 ist sie wieder ausgeschaltet. Halleluja. Und Peter ist wiedergekommen und hat geschaut. Wir haben den Techniker aus dem Bett geholt. Der ist morgen 7 Uhr da gestanden. Und ihr habt heute schön warm, weil Menschen sich eingesetzt haben. Wow, that's Team Spirit. Wow, genial. Ja, manchmal braucht es eine besondere Meile zu gehen, aber ich glaube, da möchte Gott speziellen Segen schenken. Manchmal denken wir, Gott möchte etwas und es geht alles reibungslos. Israel stand vor dem verheißenen Land. Halleluja, und was gab es? Mauern so hoch wie weiß nicht was. Riesen so hoch wie weiß nicht was. Aber Gott gibt nicht nur einen Plan, er gibt auch die Kraft und den Power. Amen. Wir werden nächstes Jahr darüber sprechen, wie wir umgehen mit Attacken auch des Feindes. Ja, ich bin unglaublich gesegnet von Nehemia, diesem Gottesmann, dieser Persönlichkeit des Alten Testamentes, die das Eingreifen Gottes erlebt hat in so kurzer Zeit wie kaum jemand. Und dieser Mann hat geistliche Prinzipien begriffen und verstanden, er hat sie umgesetzt, wie wir Gott erleben können, wie wir ihm begegnen können, wie sein Reich gebaut werden können. Wow, diese Prinzipien sind uns zum Segen. Wir haben bereits gesehen, Nehemia war ein Mann des Gebetes. Und da können wir viel lernen, oder denkt ihr nicht? Wir mit unserer Schweizer Mentalität. Unsere Tochter ist gerade in Korea auf dem Gebetsberg und sie sagt, dort hat es 200 Gebetsklauseln und die meisten sind voll. Und die meisten Menschen, die drin sind, sind länger als 24 Stunden drin. Frage, würden wir es 3 Stunden aushalten? Wir haben noch nichts begriffen. Nehemia war ein Mann, der Gott kannte. Nehemia war ein Mann, der sein Wort kannte. Nehemia war ein Mann, der seine Identität kannte. Er wusste, wer er war in Gott. Und über all diese Predigtserien haben wir schon gesprochen in der letzten Zeit. Und ein weiteres großes Geheimnis vom Erfolg Nehemias war ganz sicher sein Verständnis, dass wir nur als Team gewinnen können. Amen. Es braucht einen Teamgeist, es braucht ein Miteinander. Yes. Und Nehemias Auftrag war es, die zerstörte Stadtmauer in Jerusalem wieder aufzubauen, in einem Gebiet, wo der Feind stark war, etabliert war und einen gewaltigen negativen Einfluss ausübte. Wir haben die genauen Details in diesem Buch. Und für Nehemia bedeutet das Schwerstarbeit im wahrsten Sinne des Wortes. Tonnen und Tonnen von Steinen mussten wieder aufgebaut werden und mit den vorhandenen Mauerresten zusammenzementiert werden. Aber das war noch nicht die größte Herausforderung. Die größte Herausforderung war eindeutig seine kunterbunte Arbeiterschaft, die nicht vielfältiger und unterschiedlicher hätte ausfallen können. Saubenmischer, Goldschmiede, die religiöse Elite, zierliche Frauen, die Arbeitenden gewissermaßen, gezwungenermaßen mit Vollgas an der Mauer zusammen. Sie hatten keine andere Chance. Denn sonst hätte sie der Feind ausgeschaltet. Aber dieser Feind hat nicht geschlafen, hat seine Attacken erhöht, seinen Widerstand beschleunigt und er hat ihr Leben ernsthaft bedroht, hat sie ernsthaft und erfolgreich entmutigt. Die ganze Arbeit war aber vor allem deswegen so spannend, weil es krasseste soziale Unterschiede gab im Volk. Und da wollten auch noch einige Vornehme nicht mitarbeiten, ihren Nacken nicht zum Dienst beugen. Einige hatten keine Lust zu mitarbeiten, gibt es auch heute noch. Die meisten kannten sich kaum, hatten ganz bestimmt andere Arbeitsmethoden, andere Arbeitserfahrungen, andere Konzepte, die Arbeit anzupacken. Der Goldschmied und der Kriegsmann oder was weiß ich, die Religiösen, die würden das anders machen. Und wenn wir so viele Schwierigkeiten haben und der Druck vom Feind so groß ist, dann sind die Konflikte programmiert. Wow. Und der Nehemia hat sich in Zeugs gelegt, um zu schlichten, um die Leute auf den gemeinsamen Auftrag zu fokussieren, um diese Einheit zu stärken. Und kein Zweifel, durch dieses Zusammenrücken, durch diese Wille, einheitlich in einem Team voranzugehen, ist es gelungen, dass Gott da eingegriffen hat und die Mauer ist in 52 Tagen fertig geworden. Das ist schon mathematisch fast unmöglich. Aber wenn Gott mit ins Spiel kommt, dann ist alles möglich. Sie haben nebeneinander gearbeitet, an ihrem zugeteilten Mauerabschnitt, so steht es wortwörtlich, aber vor allem miteinander. Und sie haben nicht nur miteinander gearbeitet als Team, sondern sie haben fleißig als Team miteinander gearbeitet. Und wisst ihr, dieser Teamgeist, der war Jesus ganz besonders wichtig. Ich denke, wenn er manchmal seine Mannschaft angeschaut hat nach drei Jahren, ist er verzweifelt. Ja, ab seiner Mannschaft ist er verzweifelt. Und wieso wissen wir das? Weil in seinem hohenpriesterlichen Gebet in Johannes 17 hat er das zum Ausdruck gebracht. Sie sollen alle total zusammenrücken, war sein Herzenswunsch, sein Vermächtnis quasi an seine Jünger. So stark, als wären sie nur einer, genauso wie wir beiden, Papi, du und ich, eins sind. So sollen sie auch zusammenhalten und verbunden sein. Wow. Jesus hat den Jüngern ein- und auswendig gelernt, Liebe, Annahme und Vergebung. Alle Predigen haben sie gehört. Und hat offensichtlich nicht viel genützt, oder? Und deswegen hat er gebetet. Der Teamgeist der Jünger war nicht immer gut. Da suchte man einen Diener nach 3 Jahren Bibelschulen. Und niemand war bereit, sich zu demütigen und den anderen zu dienen. 2 der Jünger, die Donnersöhne, die wollten Feuer vom Himmel herabfallen lassen, oder? Wow. Und dann wollten sie auch noch die Ehrenplätze im Himmel ergattern. Weißt du, wie das die anderen motiviert hat, oder? Und der Petrus fand am Schluss noch, dass Jesus Johannes bevorzugt behandeln würde und war ein bisschen neidisch auf ihn, ganz offensichtlich. Aber die Jünger haben sich zusammengerauft, oder? Sie sind zusammengestanden, trotz diesen Problemen und Verletzungen und weiß ich nicht was. Und sie haben die damalige Welt auf den Kopf gestellt. Sie haben sich zusammengerauft, um diesen erhaltenen Auftrag auszuführen. Halleluja! Ich möchte zusammenfassend Folgendes sagen. Wenn es geschieht, dass sich jedes einzelne Glied einbringt und mit dem Leib verbindet, dann potenziert sich die Gesamteffizienz des Leibes ganz gewaltig und ist zu Superleistungen fähig. Wie wir das gesehen haben bei diesem Sprinter Usain Bolt. Amen. Gewaltige Beine, oder? Aber ohne die Lunge, ohne das Herz, ohne das Blut hätte er keinen Meter gemacht. Halleluja. Damit ein Team zusammenhält, zusammen funktionieren kann, braucht es Kommunikation. Das gilt für die Ehe, das gilt für die Familie, das gilt für das Geschäftsleben, das gilt für die Gemeinde. Kommunikation, Konfliktbewältigung, ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal aufgefallen ist, wo Menschen aktiv miteinander zusammenleben oder zusammenarbeiten, entstehen unweigerlich Konflikte. Auch in der Kirche, Halleluja. Yes. Wir werden immer wieder Menschen begegnen, die wir nicht verstehen, die diagonal anders denken als wir, die anders eingestellt sind als wir und die uns sogar beleidigen oder enttäuschen oder sogar verletzen, früher oder später. Wer es mir nicht glaubt, so ein paar Jahre warten. Und oft geschieht das nicht böswillig, wirklich nicht. Aber es geschieht deshalb, weil wir einfach alle einzigartige, geniale, originale sind. Wir sind alle anders geprägt und erzogen worden. Und vielleicht hast du auch gemerkt, ich bin nicht perfekt. Und keiner von uns ist perfekt. Und deswegen kommt es immer vor, dass wir uns nicht ganz verstehen oder ganz andere Wellenlängen haben. Und deswegen müssen wir lernen, miteinander zu sprechen, zu kommunizieren. Und wir müssen lernen, konstruktiv einfach Konflikte anzugehen. Und da hat uns Paulus ja wunderbar geholfen. Und über 4 paulinische Tipps, wie Kommunikation auch in Krisensituationen gelingen können, haben wir uns bereits unterhalten. Wir haben seinen ersten Tipp gesehen, entscheide dich, lernen zu wollen, konstruktiv zu kommunizieren. Die meisten Konflikte, wie gesagt, entstehen, weil wir nicht miteinander sprechen können. Aber gute Kommunikation ist ein Schlüssel für gute Beziehungen, für den Erfolg. Aber es ist auch eine Kunst. Darum gibt es Seminare. Wir müssen verstehen, dass Kommunikation erstens in einer direkten Interaktion nur zu 7% mit Worten geschieht. Wow! Was wir sagen. 38% durch den Tonfall, wie wir es sagen. 55% durch nonverbale Körpersprache, Gesichtsausdruck, Haltung. Wow! Das ist unglaublich, oder? Wir müssen verstehen, dass wir unglaublich schwierig haben, Kritik richtig zu formulieren und weiterzugeben. Dann ist nochmal ein Problem, wir haben ein Problem, Kritik anzunehmen. Und nochmal ein Problem, wir hören alle schlecht zu, oder? Gott hat uns einen Mund gegeben und 2 Ohren, aber zusammenhören, ja, der Ernst macht so und so, das ist so, oder? Wow! Und dann noch ein konstruktives Feedback zu geben, ist gerade auch nochmal schwierig. Gute Kommunikation ist eine Kunst, aber man kann sie verbessern, sie ist erlernbar. Und da haben wir gesehen, dass Paulus uns im 4. Kapitel des Epheserbriefes in den Versen 25 bis 32 verschiedene Prinzipien aufgezeigt haben, die uns helfen sollen zu kommunizieren, ganz besonders dann, wenn es schwierig ist, wenn wir vielleicht mal aneinander geraten sind. Dieses 4. Kapitel des Epheserbriefes, dass wir den Zusammenhang des Textes verstehen, spricht im Generellen davon, dass wir als Christen unser altes Leben ablegen sollen, oder? An die Garderobe. Und an dieser Stelle sollen wir unser Denken, unser Willen nach dem Wort Gottes erneuern und ein gottgewolltes Leben anstreben. Das ist so dieser Zusammenhang. Und da haben wir bereits gesehen, dass Paulus uns sagt, sag die Wahrheit, ohne dabei andere zu verletzen. Epheser 4, 25. Darum legt alle Falschheit ab und haltet euch an die Wahrheit, wenn ihr miteinander redet. Wir sind doch Glieder ein und desselben Leibes, sagt er noch. Eine Journalistin, die in Kriegsgebieten tätig ist, hat etwas ganz Bezeichnendes gesagt. Sie hat gesagt, das Erste, das stirbt in einem Konflikt, in einem Krieg, ist die Wahrheit. Und sie hat recht, oder? Wenn wir in einem Konflikt sind und Argumente suchen, oder? Dann beginnen wir, oh, ich will das Argument gewinnen, oder? Und ohne, dass wir es wollen, plötzlich sind wir in einer so Halbwahrheit-Bereich drin, oder? Und unterstreichen mal etwas ein bisschen zu wenig und etwas zu viel, sodass wir unser Argument gewinnen, oder? Aber eben, Paulus sagt uns, wir sollen wahrhaftig sein. Nur die Wahrheit macht uns frei. Amen. Und er sagt, es gibt einen guten Grund, um wahrhaftig zu sein, weil wir sind ja Glieder desselben Leibes. Wenn in der Medizin das Schwierigste ist, wenn der Körper sich beginnt anzulügen. Aber meine Augen und meine Nerven sagen mir, oh, ich habe einen schwarzen Zahn, gehe sofort zum Zahnarzt, oder? Und deswegen kann ich gerettet werden, deswegen geht es mir gut und so weiter. Wir sollen die Wahrheit sagen. Und da ist ganz wichtig, ganz kurz gesagt, dass diese Wahrheit immer mit Liebe gepaart werden muss. Die Wahrheit ohne Liebe ist brutal. Und die Liebe ohne Wahrheit ist sentimental. Redet die Wahrheit. Dann haben wir gesehen, halte die Selbstkontrolle auf, bleibe ruhig und sprich und handle nicht unter dem Impuls des Zornes, sagt Paulus. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nichts, heißt es im 26. Vers. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in euren Leben. Was geschieht, wenn wir die Kontrolle über uns verlieren? Dann werden wir zornig. Und wisst ihr, was dann geschieht? Dann werden wir meistens ungezügelt und bringen das Schlechteste, das in uns ist, zum Vorschein. Und Paulus, richtig, missbilligt nicht gleich jede Art des Zornes. Es gibt tatsächlich einen legitimen Zorn, wie wir das im Leben von Jesus sehen, über Dinge, die widergöttlich sind. Aber merken wir genau, dass bei Jesus dieser heilige Zorn immer auf das Wohl von Menschen fokussiert war. Im Gegensatz zu unserem menschlichen Zorn. Unsere Emotionen bergen ein unglaubliches Potenzial, dass wir plötzlich eine destruktive Haltung entwickeln, um die betroffene Person zu strafen, leiden zu lassen oder sie sogar zu verletzen. Und deswegen sagt der Paulus, passet auf mit eurem Zorn, dass ihr dem Teufel keinen Raum gebt. Und zwar geschieht das, indem wir im Zorn allzu oft leichtfertig Worte gebrauchen, die Bitterkeit hervorrufen, Enttäuschung, Hass, Rache oder sogar Hoffnungslosigkeit. Und deswegen sagt uns da Gottes Wort, wir sollen aufpassen, dass wir nicht zur leichten Beute oder Zielscheibe des Teufels werden. Und dann kommen in unserem menschlichen Zorn uns plötzlich wieder all die schlechten Dinge hoch, die einmal vor Jahren falsch gelaufen sind, die uns verletzt haben, oder? Ich habe das gesagt, das letzte Mal, je zorniger wir werden, desto historischer werden. Ja, vor 30 Jahren, hä? Wow, Mama mia, wir rangeln in der Vergangenheit und ziehen da Requisiten aus dem Meer, oder? Die schon halb verrottet sind, die gar niemand mehr richtig beurteilen kann. Und was macht Gott mit unseren Sünden? Wir haben es gesungen, er nimmt sie und wirft sie in die Tiefen des Meeres. Sie interessieren ihn überhaupt nicht mehr. Wow, so ist Gott. Und so ist es absolut verwerflich, wenn wir die alten Sünden und Verfehlungen anderer Menschen wieder hervorholen. Was ist die Frucht des Geistes unter anderem? Selbstbeherrschung. Mögen wir diesem Geist Raum geben, wie auch immer, dass du das machst. Vielleicht brauchst du eine kalte Dusche oder einen langen Spaziergang. Wenn ich vor einer Diskussion gebetet habe, dann geht es oft anders. Dann haben wir gesehen, ganz kurz, gehe Konflikte im richtigen Moment an und schiebe sie nicht auf die lange Bank. Legt euren Zorn ab, sagt Paulus im 26. Vers, bevor die Sonne untergeht. Also die Bibel ermahnt uns, Konflikte nicht anstehen zu lassen, damit sich durch das ständige Nachdenken nicht Ärger und Bitterkeit aufbauen und anstauen kann. Deswegen soll das schnell geschehen. Und dann gibt es noch einen anderen Punkt. Ich erachte es auch unweise, wenn wir Konflikte zu später Stunde gereizt und übermüdet angehen. Auch das bringt überhaupt nichts. Und so kommen wir schon zum fünften paulinischen Vorschlag, wie wir mit Konflikten umgehen sollen, wie wir kommunizieren sollen. Sei positiv und konstruktiv und versuche nicht nur die Probleme neu zu formulieren, sondern praktikable Lösungsvorschläge anzubieten. Der Paulus wendet dieses Prinzip in den nächsten Versen an. Wer bisher ein Dieb gewesen ist, soll aufhören zu stehlen und soll stattdessen einer nützlichen Beschäftigung nachgehen, bei der er seinen Lebensunterhalt mit Fleiß und Anstrengung durch eigene Arbeit verdient. Dann kann er sogar noch denen etwas abgeben, die in Not sind. Wow, Paulus ist genial, oder? Er bringt das Negative genau auf den Punkt. Er sagt, ich bin erbost über euer Stehlen. Es gehört sich nicht für einen Christen zu stehlen, dass er sich unrechtsmäßig bereichert. Aber er zeigt einen praktikablen Lösungsvorschlag auf, oder? Beginne doch zu arbeiten und schaffe mit deinen Händen etwas Positives. Und dann gibt er sogar noch eine Motivation und eine Begründung seines Lösungsvorschlages an. Er sagt, wenn du das tust, kannst du sogar noch den Bedürftigen helfen. In Konfliktsituationen sind wir hochgradig gefährdet, nur noch das Problem und das Negative zu sehen, das Haar in der Suppe. Und auch wenn wir Menschen Weltmeister sind in der Durchführung von tiefgründigen Problemanalysen und wenn wir Menschen Meistersänger im Hohelied der Kritik sind, ermahnt uns Paulus dennoch, dass wir uns über Lösungsmöglichkeiten unterhalten sollen. Ein praktischer Lösungsvorschlag wäre zum Beispiel, hey, Stehlen ist falsch und zerstört dein Leben, aber hör mal, ich helfe dir, eine Arbeit zu finden. Und so ist Jesus mit uns umgegangen und geht herum. Jesus hat die Probleme der Gemeinde von Laodicea zum Beispiel in einem Sendschreiben haargenau angesprochen. Schwarz-weiß. Du bist weder kalt, du bist noch heiß. Du sagst, ich bin reich geworden und brauche nichts. Du weißt nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und los. Aber Jesus macht uns nicht ein schlechtes Gewissen. Er hat einen praktikablen Lösungsvorschlag dieser Gemeinde aufgezeigt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest, und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du siehst. Was sagt Jesus da? Mit anderen Worten, ich zeige dir die Schwäche ganz genau auf, aber ich setze mich höchstpersönlich dafür ein und zeige dir einen Weg, wie du diese Schwäche verbessern kannst. Wow! Und das Aufzeigen von konstruktiven Lösungswegen führt zu einer neuen Harmonie. Wieso? Weil eben da Wahrheit und Liebe in einer wunderbaren Harmonie ausbalanciert sind. Ich gebe euch ein praktisches Beispiel noch dazu. Ich habe einmal in einem Lobpreisteam gespielt. Da haben sich Musiker angeschlossen, die professionelle Musikqualität auf die Bühne gezaubert hatten. Wow! Da konnten wir mal bei Bonke einen Lobpreis bei so einem Treffen leiten. Das war sensationell. Profis, spielen mit mir. Nach ein paar Monaten bin ich dem E-Gitarristen auf den Sack gegangen und habe mir gesagt, Jörg, so wie du Gitarre spielst, leidet unser hochprofessionelles musikalisches Niveau. Und er hatte so recht, denn die haben sich um musikalische Dinge unterhalten, da habe ich Bahnhof verstanden. Wahrheit, aber eben mit Liebe gepaart. Er hat einen praktikablen Lösungsvorschlag einfach angeboten, hat gesagt, komm zu mir, ich gebe dir gratis Gitarrenunterricht und so werden wir uns als Team zusammen verbessern können. Wow, das ist Musik, oder? Ich hatte mal jemand gesehen, dass das Haus nicht immer ganz so super geputzt ist, oder? Und anstatt zu nörgeln, hat sie sich ins Putzteam eingeschrieben. Wow. Obwohl sie sonst schon viel zu viel in der Gemeinde macht. Das sind Beispiele, wie der Teamgeist konstruktiv gefördert wird und wie praktikable Lösungsvorschläge angebracht werden können. Und deswegen, das ist so ein wichtiger Punkt, oder? Sei positiv, sei konstruktiv. Versuche nicht nur die Probleme neu zu formulieren, sondern praktikable Lösungsvorschläge anzubieten. Wahrheit und Liebe ausbalanciert. Da geht der Karren ab. Amen. Okay. Punkt 6. Handle mit dem Zartgefühl der Gnade, verwende auferbauende und nicht zerstörerische Worte. Ich finde Paulus sensationell, wie er das formuliert. Vers 29. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut angemessen, es soll angemessen sein, es soll hilfreich sein, dann werden eure Worte denen, an die sie gerichtet sind, wohltun. Elberfelder, Luther im Deutsch übersetzen, damit es den Hörern Gnade bringe. Was für ein schönes Wort, oder? Zuerst aber kein böses oder faules Wort. Im Sinne des Grundtextes ist das Wort korrekter, kein faules Wort. Es wird dann angewendet, wenn man von verwesendem Fleisch spricht, von verfaultem Gemüse. Was ist mit verfaulten Dingen? Was machen die? Die stinken, jawohl. Sie sind ansteckend, sie sind unbrauchbar und als Krankenpfleger sogar schädlich manchmal, oder? Und dieser Vers ermahnt uns zu prüfen, ob die Worte, die wir an andere richten, Hass, Anklage oder gar Verurteilung auslösen oder aber Hoffnung, Vertrauen und Gnade. Und der Paulus sagt uns schwarz auf weiß hier, dass wir auferbauende Worte verwenden sollen, die wohltun und sogar Gnade den anderen vermitteln. Was ist Gnade? Unverdiente Gunst, etwas, was der andere nicht verdient hat. Okay. Wir verstehen die Geschichte vom verlorenen Sohn leider nicht in unserer Kultur. Aber der verlorene Sohn hat den Vater krass beleidigt. Er hat sein Erbe verzockt. Und jetzt schaut mal den Vater an. Trotzdem hat der Vater den verlorenen Sohn nicht bestraft und ihm gegeben, was er rechtmäßig verdient hat. Amen. Er hat ihn vielmehr in seiner Gnade aufgenommen und ihm das gegeben, was er nötig hatte. Amen. Nämlich seine Zuneigung. Er hat ihm gezeigt, dass er ihn immer noch liebte und dass er wieder von Neuem anfangen konnte. Anstatt zu bestrafen, hat er eine Fete steigen lassen. Huhu! Mein Papi im Himmel ist genial. Wenn wir Gnade vermitteln sollen durch unser Reden, dann sollen wir also unserem Gesprächspartner nicht das geben, was sie verdienen, sondern das, was sie nötig haben. Und wenn wir unserem Gegenüber entwürdigende Botschaften weitergeben anstelle von Worten der Gnade, wisst ihr, was dann geschieht? Dann geben wir dem Feind die Gelegenheit, Beziehungen zu zerstören. Und das hat Paulus im nächsten Vers klar gemacht, oder? Wenn wir so handeln, betrüben wir auch die feinfühlige Person des Heiligen Geistes, denn auch er leidet mit, wenn Beziehungen zerstört werden. Deswegen sagt er in diesem Zusammenhang im nächsten Vers, und tut nichts, was Gottes Heiligen Geist traurig macht. Oder betrübt den Heiligen Geist Gottes nicht. Eine andere Übersetzung. Nochmals eine Reflexion. Wie begegnet uns Jesus? Auf was schaut er, wenn er uns anschaut? Also, ich rede jetzt nicht von euch, ich rede jetzt von mir, oder? In meinem Leben hätte er wegen meiner Unvollkommenheit allzu viel Grund, sich auf das Fehlerhafte, auf das halbleere Glas, es ist nicht mal zu fokussieren, oder? Aber was macht er? Er sieht in uns das halbvolle Glas. Halleluja. Er gibt uns Gnade. Er weiß, wir sind in einem Veränderungsprozess. Und nebenbei, er ist bereit, das, was noch fehlt, aufzufüllen mit seiner Gnade. Halleluja. Oh, ich finde diesen Jesus genial. Und ich möchte mehr und mehr so werden wie er. Und Menschen so sehen, wie er sie sieht. Was würde geschehen, würde Jesus nur eine Sekunde dir und mir Liebe, Annahme und Vergebung entsagen? Wir wären flach wie ein Flugplatz, oder? Sofort. Und Jesus wünscht sich, dass wir unsere Mitmenschen so sehen und ihnen so begegnen, wie er uns auch begegnet. Ich finde das super. Handle mit dem Zartgefühl der Gnade, verwende auferbauende und nicht zerstörerische Worte. Ich finde, Paulus hat eine gute Arbeit geleistet. Da hat er gute Momente gehabt. Hä? Garantiere Vertraulichkeit. Bitterkeit aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden. Andere Übersetzungen sagen, redet nicht schlecht über andere. All diese schlechten Dinge haben bei euch nichts verloren. Okay, nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form von Bosheit. Lassen wir den Zorn nicht in uns haften. Da ist die englische Bibelübersetzung NIV fast schon genial am Urtext. Get rid of all bitterness, rage and anger. Bringe all deine Bitterkeit, deinen Zorn und dein Wut wohin? Ans Kreuz. Und ums Himmels Willen nicht zu den Ohren von unbeteiligten Personen. Gott möchte nicht, dass wir in Bitterkeit leben, dass wir erfahrene Anklagen anhäufen und die Anschuldigungen beginnen zu zählen. Wieso? Weil das uns verleitet, mit anderen über diejenigen schlecht zu reden, die uns verletzt haben und sie einzuweihen in Dinge, die sie überhaupt nichts angehen. Und dadurch demütigen wir die Person, die uns verletzt hat, und stellen sie in ein ganz schlechtes Licht. Und da möchte Gott, dass wir Würde bewahren und dass wir niemand verleumden, auch wenn wir denken, dass wir 100% im Recht sind. Und je mehr Personen wir übrigens einweihen über Konflikte, die wir haben, desto schwieriger gestaltet sich dann später ein Versöhnungsprozess. Ich weiß, von was ich rede. Und wir müssen unbedingt lernen, Menschen direkt anzusprechen. Wenn wir mit ihnen eine Meinungsverschiedenheit haben, das ist nicht unser Recht. Das ist unsere Pflicht. Natürlich muss die Meinungsverschiedenheit relevant sein, hat Paulus im vorhergehenden Vers gesagt. Wenn du leidest, dass dein Bruder zum Beispiel ein Hemd mit einer Farbe trägt, die dir nicht gefällt, dann beichte diesen Seelenfrust doch dem Heiland. Denn so relevant ist es wirklich nicht, oder? Aber ich sage nochmals ganz klar, trage relevante Meinungsverschiedenheit unbedingt immer direkt aus. Und wenn das aus irgendeinem Grund nicht geht, dann sprich dein Problem mit deiner geistlichen Bezugsperson durch und hole von ihr einen Rat zur Lösung des Konflikts. Oder aber wende dich an den Vorgesetzten, aber veröffentliche deine Differenzen bitte auf keinen Fall. Peter Wenz hat mal etwas Gutes gesagt. Er hat gesagt, es gibt ein einfaches Grundprinzip. Wenn du jemanden ermahnen oder mit ihm eine Differenz besprechen musst, dann tu das immer privat. Und wenn du jemanden lobst, dann mach das immer in der Öffentlichkeit. Yes, garantiere Vertraulichkeit. Wir kommen schon zum letzten Punkt. Wow, kräftiges Paket von Paulus hier. Bringe Dinge in Ordnung und sei bereit, einen Schlussstrich zu ziehen. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfügend und vergebt einander. Haben wir schon gehört von Andi, oder? Liebe, Annahme, Vergebung. So wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Es gibt im Leben Situationen, wo wir bereit sein müssen, unsere Fehler einzugestehen. Ja, bitte andere um Vergebung, wo du sie verletzt hast, wo du falsch gehandelt hast. Aber da möchte ich Folgendes sagen. Gott möchte auch, dass wir aus unserem Leben Dinge wie Unvergebung verbannen. Wieso? Weil sie zu einem Folterknecht werden für uns. Das haben wir im Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht gelernt. Wie gesagt, wird es immer Situationen geben, wo wir nicht die gleiche Meinung haben werden wie andere. Forget it! Es wird immer so sein. Aber ich sage etwas ganz Wichtiges. Wenn wir die Größe dazu haben, können wir in sehr vielen Situationen verschiedene Meinungen nebeneinander stehen lassen, ohne dass dabei in der Praxis ein Riesenproblem auftritt. Ci credo veramente. Deutsch. Das glaube ich wirklich, oder? Habt ihr verstanden? Es gibt so viele Dinge, die sind nicht wirklich elementar wichtig. Da kann man mal auch eine andere Meinung stehen lassen. Das ist Reife. Und so sagt uns Paulus, lernen wir Dinge in Ordnung zu bringen, seien wir bereit, einen Schlussstrich zu ziehen. Nehmen wir Dinge nicht mit ins Grab, denn die werden uns dort übel aufstoßen, sage ich euch. Lernen wir einen Schlussstrich zu ziehen, und dann sind wir frei, uns mit diesen Dingen zu beschäftigen, die wirklich zählen, die einen Ewigkeitswert haben. Amen. Mensch, was haben wir für Streit miteinander und Diskussionen. Und wir vergessen das Wichtigste, das, was viel wichtiger ist manchmal. Würden wir wirklich Menschen zu Jünger machen, würden wir evangelisieren mit Hochdruck, hätten wir gar keine Zeit mehr, uns groß zu bekämpfen. Okay. Gut, ich möchte noch etwas anderes sagen. Paulus spricht in diesem Kapitel grundsätzlich, wir sollen neu denken. Und er sagt uns, wie dieses Denken aussieht, sagt. Die Bibel sagt uns nämlich, dass es Situationen gibt, wo wir nicht unbedingt immer um jeden Preis auf unserem Recht beharren müssen. Paulus hat es ziemlich dick gehabt mit den Korinthern, oder? Die sind vor Gericht gegangen, die haben Rechtsstreite miteinander ausgetragen. Da ging es wahrscheinlich um Geld, da ging es um Ehre, da ging es um viel. Und was sagte der Paulus mit diesem neuen Denken des Reiches Gottes, 1. Korinther 6, 7? Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Genial, oder? Das umsetzen ist schwierig, oder? Aber das ist das Denken des Neuen Testamentes. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Und es gibt Situationen, da müssen wir uns aussprechen. Aber es gibt Situationen, da sollen wir im gegensätzlichen Geist handeln, wie Jesus uns das gelehrt hat in Matthäus 5,40. Wenn einer mit dir vor Gericht gehen will, um zu erreichen, dass er dein Hemd bekommt, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn jemand von dir verlangt, eine Meile mit ihm zu gehen, dann geh zwei mit ihm. Das ist fürchterlich einfach, oder? Leute, das ist manchmal die Lösung für unsere Probleme. Ich möchte abschließen mit einem Zeugnis. Unsere Kinder waren so klein und wir sind gezügelt. Wir konnten ein Haus mieten einer Seniorin der Gemeinde, die ins Altersheim gezogen ist. Wir haben uns gefreut. Wisst ihr wieso? Weil dort hatte es einen kleinen Garten. Und unsere Kinder, die zogen wir auf in so einer Wohnung, das ging nicht. Wir haben gesagt, wir zügeln in eine alte Bruchbude. Es war feucht, hat gestunken, egal. Es hatte einen Garten. Aber dann kam die erste Woche. Ich habe mein Auto neben der Straße angestellt, es hatte Platz für drei Autos. Und die Nachbarn kommen und sagen, das geht nicht, dein Auto hier. Das Auto muss in deinen Garten. Ich habe gesagt, schaut mal, die Straße ist so breit und mein Auto ist so schmal. Ihr schafft das, vorbeizukommen. Es ging nicht. Und der Hauseigentümer hat sich auf die Seite der Nachbarn gestellt. Und ich weiß, ich bin im Recht gewesen. Ich weiß, ich bin im Recht gewesen. Ist ja ein Blödsinn, oder? Und ich habe in dieser Situation gespürt, es ist ein Moment, Jürg, wo du auf dein Recht verzichten musst. Und ich habe die Situation noch vor Augen, als wäre sie heute Morgen geschehen. Ich habe meine Eisensäge genommen und diesen Gartenzaun abgesägt. Nicht mit dem besten Gefühl, nein, nein. Ich habe mein Auto reingestellt. Ich habe gesagt, Gott, da habe ich auf mein Recht verzichtet, jetzt schaust du für mein Recht. Um eine lange Geschichte kurz zu machen. In kurzer Zeit sind beide Nachbarn ausgezogen. Halleluja! Problem gelöst. Das war erst der Anfang. Gott hat uns ein Haus geschenkt mit 1500 Quadratmeter Land und Sternen und weiß nicht was. So ist Gott. Und ich habe gesagt, Gott, danke. Danke für deine Führung. Ich muss nicht immer recht haben. Und ich habe die Sache vergessen. Aber dann ist sie erst recht losgegangen. Nach vielen Jahren stirbt diese Frau, die uns dieses Häuslein vermietet hatte. Und ich stehe auf dem Friedhof neben dem Sarg, will zu predigen beginnen und sehe all diese Nachbarn um mich versammelt. Halleluja! Und ich sage dir, sie haben mir gut zugehört. Und sie waren beeindruckt. Und ich habe Gott gedankt. Wow, Gott, danke, dass ich mich nicht mit ihnen angelegt habe. Möge Gott uns in unseren Spannungsfeldern und Konflikten helfen, sein Reich in den Augen zu behalten, das Wohl der anderen zu suchen und dabei im Geist der Sanftmut seine Siege zu erringen. Wenn wir die Gnade Gottes triumphieren lassen in unseren Beziehungen, wird unser Herz mit Freude erfüllt und dann werden Beziehungen wiederhergestellt. Halleluja! Üben wir uns darin, Liebe, Annahme, Vergebung reichlich fließen zu lassen. Diese Annahme, Liebe, Vergebung, die uns Gott schenkt, Tag für Tag, werden wir großzügig, wie er mit uns großzügig umgeht. Halleluja! Echte Vergebung heilt Beziehungen. Ich fasse zusammen. Paulus hat uns den Tipp gegeben, damit Kommunikation in Konfliktsituationen gelingen kann. Entscheide dich, lernen zu wollen, in Konfliktsituationen konstruktiv zu kommunizieren. Er sagt uns, sag die Wahrheit, ohne dabei den anderen zu verletzen. Er sagt, halte die Selbstkontrolle auf, bleibe ruhig und sprich oder handle nicht unter dem Impuls des Zornes. Gehe Konflikte im richtigen Moment an und schiebe sie nicht auf die lange Bank. 5. Sei positiv und konstruktiv. Und versuche nicht nur die Probleme neu zu formulieren, sondern praktikable Lösungsvorschläge anzubieten. Punkt 6. Handle mit dem Zartgefühl der Gnade. Verwende auferbauende und nicht zerstörerische Worte. Garantiere Vertraulichkeit. Bringe Dinge in Ordnung und sei bereit, einen Schlussstrich zu ziehen. Ich weiß, es ist ein bisschen eine geballte Ladung. Ich habe sie euch, diese Punkte, abgedruckt. Sie gehen jetzt durch die Reihen. Vielleicht können sie euch dienen als Buchzeichen. Und wenn du mal eine Schwierigkeit hast, dann lies sie doch mal durch. Meditiere über diese paulinischen Verse, die du in der Bibel in Epheser 4 findest. Gott liebt uns. Er schenkt uns Gnade. Und so sollen wir uns auch begegnen. Herr, wir möchten dir danken von ganzem Herzen, dass du es so lange ausgehalten hast und aushältst mit uns Menschen. Ich weiß, du hast schon genug auszuhalten an mir allein, aber du hältst es aus. Und jeden Tag fließt mir Gnade, Liebe, Annahme und Vergebung einfach ins Herz von dir. Und Herr, ich bin sprachlos, ich kann dir nur danken, Herr. Und schenk uns, Jesus, dass wir Menschen sehen, so wie du sie siehst, Herr. Schenk uns, dass wir Menschen so begegnen, wie du ihnen begegnest. Dass wir ihnen geben, nicht was sie verdienen, sondern das, was sie brauchen, Herr. Und wir leben in einer Welt, wo Menschen Liebe, Annahme und Vergebung brauchen. Wo Menschen sehen, es gibt einen Weg, es gibt eine Hoffnung. Es gibt auch Möglichkeiten, kaputte Beziehungen wieder gerade zu biegen. Herr, wir beten, dass wir lernen, miteinander umzugehen. Herr, so wie bei Nehemia, dass die Teamsituation unglaublich schwierig war. Und doch haben sie durch deine Hilfe es geschafft, miteinander voranzugehen. Den Auftrag, den gemeinsamen vor Augen zu halten. Schenk, dass das auch uns geschieht, Jesus. Dass wir uns andocken an diesem Leib. Und dass wir wirklich unseren Teil geben, Jesus. Und dass dort, wo manchmal das Klima schwierig ist, Herr, dass wir lernen, konstruktiv miteinander zu sprechen, Dinge mit dir zu besprechen. Und zusammen mit dir werden wir Lösungen finden. denn du bist ein Gott, der unseren Becher überfließen lässt, Jesus. Und möge aus unserem Leben diese Liebe, Annahme, Vergebung überfließen, dass Menschen gesegnet werden. Danke, Jesus, dass du der beste Kommunikator bist, Gott. Du hast den Himmel verlassen, bist Mensch geworden, hast unsere Sprache gesprochen, damit wir deine Liebe verstehen, Herr. Und ich bete, Herr, dass ich das lernen kann, dass ich zulegen kann. Danke, dass du mir heute wieder einen Tag gibst zum Üben und auch morgen. Ich möchte mich verändern lassen, Herr. Ich möchte besser werden. Und ich danke dir durch deinen Geist, der uns hilft, Herr, Selbstkontrolle zu üben zum Beispiel. Liebe zu leben. Danke, dass diese Früchte immer mehr aufwachen und erweckt werden in unserem Leben. Wir danken dir von ganzem Herzen. Halleluja. Amen.